NDR Info. Themen des Tages.
Ich habe einen Ventilator auf dem Schreibtisch stehen.
Schönen Holunderblüten-Sirup mit Wasser und Zitrone und ab in den Strandkorb.
Viel, viel Wasser trinken, zwischendurch mal ein bisschen frische Luft tanken und ja, ansonsten einfach warten, bis Feierabend ist.
Wir haben alle Rollos schon runtergemacht und Ventilator in der Stube. Und dann habe ich gerade einen kleinen Mini-Ventilator gekauft, wenn man auf der Terrasse sitzt, dass man den auch hat.
Ja, den habe ich jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, zu laut. Hohe Temperaturen, kaum Abkühlung. Auch Norddeutschland ächzt unter der Hitze. 41,6 Grad wurden heute zum Beispiel an der Wetterstation in Riepe-Wansemeer gemeldet. Das ist bei Emden. Und morgen soll es ja noch mal heißer werden. Was da auf uns zukommt, darüber spreche ich gleich mit unserem Wetterexperten. Hier sind die Themen des Tages heute an diesem 1. Juli. Eine Hitze, bei der man auf der Motorhaube ein Spiegelei braten kann. Sagt man zumindest gerne so. Spoiler, das geht nicht. Aber spannend ist es schon, wie sehr in Städten gerade die Autos beitragen, dass es nicht richtig abkühlt nachts. Auch das ist heute Abend ein Thema bei uns. Wir blicken außerdem auf Europa, mit welchen Ambitionen Dänemark ab heute die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Auch mit der Frage verbunden, ob die Länder, die die Präsidentschaft übernehmen, Europa überhaupt einen großen Stempel aufdrücken können. Ich bin Nina Zimmermann, einen schönen guten Abend. Ja, schauen wir nochmal auf die Temperaturen von heute. Spitzenwerte in Niedersachsen so bei 34 Grad, der Ausreißer mit 41 Grad bei Emden. Hamburg kommt auch mit 32 an diese Temperaturen ran. Morgen noch mehr Hitze. Was da auf Europa zurauscht, darüber konnte ich mit dem Wetterexperten Ronny Büttner heute sprechen. Vor allem jetzt in den Abendstunden, so zwischen 17 und 19 Uhr, da hat die Sonne ja immer noch ordentlich Kraft. Früher hat man immer gesagt, die Mittagssonne, das ist das Gefährliche. Aber die Abendsonne, die kann an heißen Tagen einem auch noch kräftig zusetzen, oder?
Ja, es ist nicht untypisch, dass gerade im Sommer oder vor allem im Hochsommer selbst noch am frühen Abend UV-Warnungen vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben werden. Und diese laufen in der Regel erst 16 oder 18 Uhr aus. Und das liegt dann einfach daran, dass die Sonne dann schon tiefer steht und nicht mehr so viel Kraft hat. Aber die Mittagssonne, die hat also ihren Höhepunkt am späten Mittag. Da steht sie am höchsten am Himmel. Und man geht dann oftmals davon aus, dass wir dann auch die höchsten Temperaturen haben. Weit gefehlt. Die höchsten Temperaturen erreichen in der Regel zwischen 15 und 19 Uhr.
Morgen soll es noch heißer werden. Wo wird es denn morgen vielleicht auch kritisch?
Ja, teilweise erwarten wir morgen eine extreme Hitzebelastung. Die höchsten Temperaturen und somit das anstrengendste Wetter, wenn man so will, erwarten wir in einem breiten Streifen vom Südwesten Niedersachsens über die Elbe bis ins südliche Schleswig-Holstein und nach Mecklenburg hinein.
Es drängt sich natürlich jetzt auch immer die Frage auf, ist das noch normal? Ende Juni, Anfang Juli, wir sind ja noch früh im Jahr, im Sommer drin.
Ja, das ist vollkommen untypisch. Es ist nicht normal. Wir haben auch in der Vergangenheit schon sehr intensive Hitzephasen in Norddeutschland erlebt. Aber diese kamen üblicherweise erst Ende Juli, Anfang August. Also es ist viel zu früh für solch intensive Hitze.
Da kommen wir ab Donnerstag ja dann schon wieder in angenehmere Bereiche. Darauf können wir auch mal schauen. Maximal 27 Grad dann für die kommenden Tage. Aber das gilt eben für Norddeutschland und nicht für ganz Europa.
Richtig. In Norddeutschland wird es deutlich angenehmer werden, auch im Westen, Nordwesten und vor allem im Norden Europas. Wir liegen einfach dichter dran an Tiefdruckgebieten in angenehmerer Luft. Im Südwesten, Süden und im Südosten Europas, da ist der Sommer noch lange nicht vorbei. Dort bleibt es sehr heiß bis extrem heiß. Und auch Niederschläge gibt es hier längst nicht überall, allenfalls sporadisch.
Und gerade im Süden Europas ist es ja auch schon länger heiß. Kann man schon ein bisschen sagen, was da die Auswirkungen mittlerweile sind?
Ja, in einigen Regionen gibt es massive Probleme durch Trockenheit. Da sind die Böden ausgetrocknet, es herrscht Wassermangel. Andernorts gibt es, vor allem im Bergland Südeuropas und auch im Alpenraum, hier und da noch Aufräumarbeiten aufgrund von heftigen Hitzegewittern. Also ein sehr diffiziles, ein inhomogenes Bild über dem Süden Europas.
Kurz nochmal auf morgen geschaut, die Gewitter abends bei diesen 39 Grad, die wir in der Spitze erwarten. Wo werden die richtig runterkommen?
Ja, das weiß man tatsächlich erst, wenn sich diese Gewitter gebildet haben. Dann hat man in etwa eine Vorlaufzeit von 15 bis maximal 90 Minuten und da kann man auch Punktprognosen treffen. Zuvor müssen wir uns mit Wahrscheinlichkeiten helfen. Und es gilt als wahrscheinlich, dass wir im Laufe des späten Nachmittags morgen in Norddeutschland von der Ems, später auch von der Weser und Nordsee her, ja, damit rechnen müssen, dass sich kräftige Hitzegewitter entwickeln können, die zwar längst nicht jeden treffen, aber wen es trifft, da kann es tatsächlich zu heftigen Erscheinungen kommen, wie Starkregen, schweren Sturmböen und auch Hagel. Etwas außen vor oder eine geringere Wahrscheinlichkeit hierfür besteht so im Streifen vom Harz bis nach Vorpommern hinein.
Soweit die Einschätzung vom Wetterexperten Ronny Büttner. Mit einem Blick auf die beiden heißen Tage hier bei uns in Norddeutschland. Und dazu sehen Sie auch heute Abend ab 20.15 Uhr im NDR-Fernsehen ein NDR-Info-Extra. In den Städten heizt es sich besonders stark auf. Nachts kann es dort bis zu 10 Grad wärmer sein als im Umland. Frische Nachtluft kommt einfach nicht durch die dichte Bebauung. Dass sich Beton und versiegelte Flächen aufheizen, ist bekannt. Daran lässt sich ja auch nur begrenzt etwas ändern. Aber dass auch das Blech von parkenden Autos Wärme speichert und wieder abgibt, daran denken bislang nur wenige. Sabine Stör berichtet, welche Rolle Autos bei der städtischen Hitze spielen.
Autos werden heiß, nicht nur innen. Nicht umsonst gibt's den Mythos, man könne ein Spiegelei auf der heißen Motorhaube braten. Spoiler, klappt nicht, denn dazu müsste das Blech nochmal deutlich heißer werden, als es jetzt schon ist. Trotzdem, das Bild steht dafür, dass Autoblech ordentlich Sonnenhitze aufnimmt und speichert. Damit sind Autos sozusagen Wärmespeicher auf 4 Rädern. Julian Zehnke ist Bodengeograf an der Universität Koblenz. Er erklärt:
Also insbesondere, wenn sie sehr dunkel sind, nehmen die eben viel Energie auf vom Sonnenlicht und geben es dann natürlich wieder in die Umgebung ab, wenn es drumherum kälter wird.
Für einen Energieausgleich will das Warme ja zum Kalten, erklärt Geograf Julian Zemke.
Und dann ist natürlich ganz klar, dass dann ein aufgeheiztes Objekt, wenn es drumherum in der Nacht wieder kälter wird, entsprechend ziemlich viel Energie und Wärmeenergie transportiert in Richtung der kälteren Umgebungsluft dann.
Die Folge, die Umgebungstemperatur steigt. Und das ausgerechnet dann, wenn der Boden eigentlich abkühlen sollte. Parkende Autos, die tagsüber die Hitze sozusagen aufsaugen, verstärken damit die Hitzebelastung in Städten. Wie stark beeinflussen parkende Autos das Klima in engen Straßenschluchten? Das war Thema der Studie, die Forschende in Mexiko vor 3 Jahren veröffentlicht haben. Ihr Ergebnis? 10 geparkte Autos können dort die Temperatur in einer von Osten nach Westen ausgerichteten Straße um 0,5 Grad Celsius erhöhen. Bei einer Nord-Süd-Ausrichtung steigt die Temperatur sogar um bis zu 1,5 Grad. Der Effekt dabei ist jedoch stark abhängig von der Bebauung und dem Wind. In engen Straßenschluchten staut sich die Wärme besonders. Die Forschenden aus Mexiko plädieren für vertiefende Untersuchungen in weiteren Studien. Es gäbe noch zu wenig, sagen sie. Aber es gibt schon Lösungen.
Der große Vorteil ist natürlich, dass Autos bewegliche Objekte sind. Das heißt, hier kann ich mit wenig Aufwand im Grunde Hitzespeicher aus der Stadt raus entfernen, beziehungsweise einfach so positionieren, dass sie sich erst gar nicht aufheizen.
Mehrfamilienhäuser werden nicht mehr ohne Tiefgarage genehmigt. Und auch ein einfaches Verschieben in die Parkhäuser der Städte kann dafür sorgen, dass sich die Fahrzeuge gar nicht erst aufheizen, beziehungsweise dann auch nachts ihre Hitze dort abgeben. Dem kommt eine Entwicklung entgegen, die derzeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele Parkhäuser setzen auf günstige Nachttarife, um außerhalb der Stoßzeiten die Kapazitäten besser nutzen zu können. Zudem erhöhen viele Städte mittlerweile die Gebühren fürs Anwohnerparken. Parkhäuser in vielen Großstädten, aber auch zum Beispiel im baden-württembergischen Nagold, in Münster, in Darmstadt oder Schwerin, sowie ab Juli auch in Mainz, reagieren auf diese Entwicklungen mit günstigen Alternativen zum Anwohnerparken. Stehen Autos also in Parkhäusern und werden die freien Parkflächen der Innenstadt außerdem noch entsiegelt und mit Grün bepflanzt, sinkt die Umgebungstemperatur und das Stadtklima verbessert sich spürbar. Bei der klimafreundlichen Stadtplanung der Zukunft sollte also der Einfluss von Autos als Wärmequelle mit bedacht werden. Und Anwohnende können ihre Stadt darauf aufmerksam machen.
Aus der ARD-Redaktion Klima war das Sabine Stör, wie Autos dazu beitragen, dass Städte nachts nicht so gut abkühlen. Die Hitze ist das eine, die Trockenheit ist das andere. Ein Thema, das Landwirte auch in diesem Sommer immer wieder nachts nicht gut schlafen lässt. Die Sorgen sind schon groß, was da dieses Jahr auf sie zukommt. Gegen die Trockenheit auf dem Acker könnte es aber auch eine Lösung geben. Bäume. Denn Bäume verändern das Klima auf dem Feld. Marie Gottschalk hat in Niedersachsen den Landwirt Henning Rehring besucht, der seine Felder auf das neue Klima umgestellt hat.
Agroforstwirtschaft heißt einfach erklärt Bäume pflanzen auf den Feldern. Und genau damit hat Landwirt Henning Rehring vor 3 Jahren angefangen. Denn immer wieder sind ihm seine Früchte auf dem Feld vertrocknet. Die Idee lieferte ihm sein Bruder.
Mein Bruder, der viel verreist, der hat mir halt aus anderen Ländern, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war, Rumänien, da hat er mir halt Bilder geschickt mit Bäumen auf dem Feld. Und dann hat mich das irgendwann, habe ich so gedacht, Mensch, da war doch was. Und ja, habe mich dann da erkundigt und Lehrgänge gemacht. Und dann haben wir hier die erste Fläche so halt geplant.
300 Walnussbäume und 3300 Pappeln hat der Landwirt aus Gärden inzwischen gepflanzt. Und zwar hauptsächlich gegen den Wind, denn der holt am meisten Feuchtigkeit aus dem Boden, erklärt Rehren.
Die ganzen Bäume schützen sozusagen dann den Ackerstreifen dazwischen, halten den Wind so ein bisschen fern. Und dieses Mikroklima bedeutet einmal, dass es kühler ist dazwischen und dass die Feuchtigkeit länger gehalten wird. Also Morgentau wird länger gehalten und deine Kultur, die man dazwischen anbaut, hat halt da noch länger Feuchtigkeit. Wogegen dann woanders das noch viel schneller wieder austrocknet und vom Winde weggetragen wird, die Feuchtigkeit.
Henning Rehrens Felder sind Teil eines bundesweiten Modellprojekts. Auch die Landwirtschaftskammer in Niedersachsen verfolgt das Geschehen auf seinen Feldern. Mit seinen 50 Jahren hat er sich noch mal an etwas Neues gewagt. Vinzenz Spengler von der Landwirtschaftskammer freut sich über den Mut des Landwirts.
Er geht hier neue Wege und das ist auch wichtig, weil natürlich das gewisse Henne-Ei-Problem besteht. Wir haben gar nicht so viele Agroforstsysteme deutschlandweit, aber auch in Niedersachsen, die jetzt große Praxiserfahrungen aufzeigen könnten. Also das ist ganz wichtige Pionierarbeit, die da entsteht. Und wir sind da sehr, sehr glücklich darüber, dass wir in dieser Lage sind, das begleiten zu dürfen.
Direkt neben den Bäumen wird der Landwirt zwar weniger ernten, in den Flächen dazwischen dafür in Zukunft umso mehr, heißt es. Ein bisschen gedulden muss sich Henning Rehren aber noch.
Das dauert jetzt noch 15 Jahre. Aber dann hat man jetzt, merkt man das noch nicht, ne? Aber dann hat man da schon wirklich auch einen hoffentlich einen guten Effekt.
Mit dem Holz der Pappeln will er in Zukunft seinen Bauernhof beheizen. Und weil bisher kaum Walnüsse aus Deutschland auf dem Markt sind, erhofft er sich dort einen großen Absatz.
Mit Bäumen gegen die Trockenheit auf Feldern. Marie Gottschalk hat sich beim Landwirt Rehren in Gärden in Niedersachsen das mal näher angeschaut. Mehr Hitzetage im Sommer, häufigere Hitzewellen und schon in 25 Jahren Temperaturen wie am Mittelmeer. Der Klimawandel wirkt sich auf Nordeuropa aus und darum geht es auch im NDR-Info-Podcast in der Folge von Synapsen. Wie gefährlich ist Hitzestress? Eine Folge, die wir Ihnen natürlich jetzt bei diesem Wetter gut empfehlen können. Themenwechsel. Polen führt ab kommende Woche Montag auch Grenzkontrollen ein. Das darf durchaus auch als Fingerzeig in Richtung Deutschland gesehen werden. Regierungschef Tusk erklärte nämlich heute, man sei mit der Geduld am Ende. Er habe die deutsche Seite bereits im März vorgewarnt, mehrfach mit dem neuen Kanzler darüber gesprochen. Jetzt kommt die neue Maßnahme. Lisa Bertram berichtet.
Es ist nicht nur der Versuch, die irreguläre Migration zu begrenzen. Es ist vor allem auch eine Reaktion auf die Grenzkontrollen der Bundesregierung, bei denen auch Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückgewiesen und nach Polen geschickt wurden. Premier Tusk hatte schon mehrfach angekündigt, dass er deswegen eigene Kontrollen für möglich hält. Und jetzt steht fest, ab Montag, dem 7. Juli, soll auch auf polnischer Seite kontrolliert werden.
Die deutsche Seite verweigert Migranten, die aus verschiedenen Richtungen kommen und dort Asyl suchen, die Einreise auf ihr Gebiet. Diese veränderte Praxis hat zu Spannungen und zu einem berechtigten Gefühl der Asymmetrie geführt. Ich habe das bereits mehrfach mit Bundeskanzler Merz besprochen und ihm mitgeteilt, dass Polens geduldige Haltung langsam bröckelt.
An welchen Stellen es die Kontrollen geben wird und für wie lange, das ist noch unklar. Laut einer offiziellen Mitteilung hoffen die polnischen Behörden, dass die Entscheidung nicht lange in Kraft bleiben wird. Es sei denn, Deutschland selbst entscheidet sich für eine weitere Verlängerung. Klar ist, dass die Kontrollen, die vielen Menschen im deutsch-polnischen Grenzgebiet treffen werden, die täglich für die Arbeit ins eine oder andere Land pendeln oder die am Wochenende zum Einkaufen rüberfahren. Sie müssen sich auf Staus und lange Wartezeiten einstellen. Auch ein Problem für den Handelsverkehr zwischen den wichtigen Wirtschaftspartnern Deutschland und Polen. Dagegen feiern rechtskonservative und nationalistische Politiker die Grenzkontrollen als ihren Sieg, denn sie hatten Druck gemacht auf die Regierung. Auf Social Media gab es immer wieder Behauptungen, Deutschland würde Polen mit illegalen Migranten überschwemmen. Als Folge hatten sich in den letzten Wochen selbsternannte Bürgerwehren gebildet, die sich zum Ziel gemacht haben, die Grenzen zu schützen. Sie haben an mehreren Orten demonstriert und auch Menschen in Autos kontrolliert. Unterstützung bekommen diese selbsternannten Bürgerwehren von Polens Präsident Duda.
Dziękuję wszystkim.
Ich danke allen meinen Landsleuten, die bürgerlich handeln und beim Beschützen unserer Grenze unterstützen. Vor allem gegen die illegalen Aktivitäten, leider auch von westlicher Seite, die, wie es aussieht, darin bestehen, Migranten nach Polen abzuschieben.
Die polnische Regierung widerspricht zwar den Behauptungen. Tusk selbst hatte eigentlich gesagt, er wollte sich nicht von einem, Zitat, ultrarechten Theater zu Entscheidungen bewegen lassen. Jetzt aber doch die Entscheidung für Grenzkontrollen, die ein Einknicken sein könnte. Deswegen gibt es daran auch Kritik, zum Beispiel von Anna Tatar, die sich in einer NGO gegen Rassismus einsetzt. Die Frage ist, ob das eine Reaktion auf eine reale Bedrohung ist oder vielleicht eine Reaktion auf die öffentliche Hysterie, die durch die Demonstrationen der extremen Rechten ausgelöst wurde. Die Frage ist, was die Anwohner dazu sagen. Die Menschen, die sich täglich zwischen Polen und Deutschland bewegen und die intensiv versichern, dass es kein Sicherheitsproblem gibt. Die Migrationspolitik war ein zentrales Thema im Präsidentschaftswahlkampf in Polen und gewonnen hatte der rechtskonservative Nawrocki, der schärfere Kontrollen an der Grenze zu Deutschland gefordert hatte. Jetzt scheint seine Forderung Wirklichkeit zu werden.
Polen hatte ja in diesem ersten Halbjahr auch die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, bis Ende Juni. Von heute an, dem 1. Juli, übernimmt Dänemark bis zum Ende des Jahres. Und die Dänen und Dänen haben sich viel vorgenommen. Sie wollen sich einsetzen für mehr Eigenverantwortung Europas in Verteidigung und Sicherheitsfragen, für grüne Energie, für Wettbewerbsfähigkeit, aber auch für sozialen Zusammenhalt. Wie weit kommt man mit solchen Ambitionen? Also wie sehr kann so eine EU-Ratspräsidentschaft Akzente setzen innerhalb Europa, einen eigenen Stempel aufdrücken? Das vertiefen wir gleich. Vorher berichtet unsere Skandinavien-Korrespondentin Julia Weschenbach über Dänemarks Agenda für die kommenden 6 Monate.
Es ist die erste Ratspräsidentschaft für das kleine Königreich seit 2012. Und genau wie damals beerbt Dänemark Polen. Doch die Zeiten haben sich geändert, betonte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor kurzem. Europa steht vor historischen Herausforderungen. Auf unserem Kontinent herrscht Krieg, die geopolitischen Realitäten verändern sich. Uns beschäftigen Themen wie Massenmigration, Klimawandel und globaler Wettbewerb. Ein starkes Europa in einer Welt im Wandel, so lautet deshalb das Motto für die nächsten 6 Monate. Europaministerin Marie Bjerre präsentiert es bei einer Pressekonferenz. An erster Stelle steht für uns Europas Sicherheit. Unser Ziel ist, dass die EU sich spätestens 2030 selbst verteidigen kann. Mit unserer Ratspräsidentschaft wollen wir die Weichen dafür stellen, dass das möglich ist. Dänemark will dafür sorgen, dass mehr militärische Ausrüstung in Europa produziert wird. Hindernisse aus dem Weg räumen, damit Europa schneller aufrüsten kann. Und die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Rüstungsindustrie stärken. Wie Vorgänger Polen will auch Dänemark sich um einen EU-Beitritt der Ukraine bemühen. Während der Ratspräsidentschaft war es Polen nicht gelungen, das erste Verhandlungscluster mit der Ukraine zu eröffnen. Dänemark will das nun schaffen, so Bjerre.
Ich will Gott dem mal wenskelt.
Ich weiß, dass es sehr schwierig, vielleicht unmöglich ist, aber wir müssen darauf drängen. Die Ukrainer haben viele Fortschritte gemacht und sind bereit für die Verhandlungen in allen Bereichen. Daran glaubt die Kommission und 26 Staaten unterstützen das. Nur Ungarn blockiert. Wir wollen versuchen, so viel Druck wie möglich auszuüben.
Und da versuchen wir so, und legen Press auf.
Mit einem Thema hat Dänemark in den vergangenen Jahren besonders auf sich aufmerksam gemacht, seiner harten Migrationspolitik. Kein Wunder also, dass auch die in den kommenden 6 Monaten eine Rolle spielen soll, sagt die Kopenhagener Politikwissenschaftlerin Marlene Witt. Dänemark wird die Ratspräsidentschaft nutzen, um Druck in der Asylpolitik zu machen und so weit wie möglich damit zu kommen, sehr strenge EU-Außengrenzen durchzusetzen. Auch schnellere Rücksendungen von Geflüchteten ohne Bleiberecht sind für die Dänen eine Priorität. Wie dieser Plan EU-weit genau gelingen soll, die Antwort bleibt die dänische Regierung bei der Vorstellung ihres Programms zunächst schuldig. Dabei sind die Erwartungen anderer Staaten an Dänemark in diesem Bereich hoch, räumt Europaministerin Marie Bjerre ein. Wir haben seit vielen Jahren eine sehr strenge Ausländerpolitik. Und bei meinen Reisen durch Europa merke ich, dass sehr viele Länder mit Dänemark über Migrationspolitik sprechen wollen, weil wir bei diesem Thema eine Vorreiterrolle eingenommen haben. 2 Gipfel sind geplant, 15 informelle Ratstreffen und rund 200 andere Konferenzen. Weit oben auf der Agenda steht auch der Einsatz für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Wie viele der ambitionierten Pläne die Dänen in einem halben Jahr erreichen können, bleibt abzuwarten.
Wie sehr kann Dänemark also mit diesen Ideen im kommenden Jahr mit der Ratspräsidentschaft Europa anführen? Darüber konnte ich auch mit der europarechtlichen Rechtlerin Thu Nguyen sprechen. Sie ist die stellvertretende Direktorin im Jacques Delon Centre, ein Think Tank in Berlin, benannt auch nach dem Präsidenten der Europäischen Kommission, der in den 80er, 90er Jahren dort war. Bevor wir uns Dänemarks Ambitionen anschauen, wie sehr hat denn Polen im vergangenen halben Jahr den Kurs der EU bestimmt?
Polens Ratspräsidentschaft lief ja vom 1. Januar bis Ende Juni und das Thema war vor allem Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und ich würde sagen, da haben die Polen auch durchaus einiges erreicht. Also gerade was so die Verteidigungsfinanzierung angeht, hat die EU im letzten halben Jahr ja einen Riesenschritt gemacht mit dem neuen Programm Rearm Europe.
Ist das so? Ist das nicht mehr so ein Common Sense, der gerade herrscht? Oder ist das dann wirklich die Bestrebung von Polen, von Tusk zum Beispiel allen voran, die das so weit vorangebracht haben?
Naja, beides. Das ist natürlich irgendwie gerade Konsensus in der EU, dass das gemacht werden muss. Das ist natürlich auch ein Vorschlag der EU-Kommission, der reingebracht wurde. Aber die Polen haben als Ratspräsidentschaft dann quasi dafür gesorgt, dass die Mitgliedstaaten auch, die anderen Mitgliedstaaten auch an Bord kommen und dem Programm zustimmen.
Die dänische Regierung, die will jetzt bis zum Ende des Jahres sich für mehr Eigenverantwortung Europas in Verteidigung und Sicherheit auch einsetzen. Also dieses Thema bleibt erhalten, aber auch mehr für grüne Energie und Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und das scheint ja nicht mehr bei allen in Europa Priorität zu haben. Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt den Green Deal derzeit ja auch weniger in den Vordergrund.
Ja, also ich glaube, der grüne Teil wird tatsächlich deutlich schwieriger für die Dänen als der sicherheits- und verteidigungspolitische Teil. Aber die Dänen sind, was gerade den Green Deal angeht und auch diese Kompatibilität zwischen Wettbewerbsfähigkeit und grüner Transformation, relativ abseits der Mehrheiten, sag ich mal. Und da wird jetzt auch direkt am Anfang, kommt ja schon die Frage, morgen am 2. Juli kommt ein Vorschlag der Kommission auch zu der Frage, wie die EU beim 2040-Ziel bleibt. Und ich glaube, das wird eine der großen Herausforderungen für die Dänen, quasi, dass der Green Deal unter ihrer Ratspräsidentschaft dann irgendwie mit der Wettbewerbsfähigkeit vereint werden kann.
Kann Europa denn eigentlich gerade beides liefern? Also mehr militärische Eigenständigkeit, dieses große treibende Thema auf der einen Seite und eine konsequente grüne Transformation?
Ja, also ich glaube, das sind zwei Herausforderungen, die momentan enorm groß sind und enorm wichtig. Und viel Aufmerksamkeit ist natürlich auf diesen sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen. Aber der Klimaschutz und der Klimawandel ist ja trotzdem noch da. Und wir sehen das ja auch momentan an der Hitzewelle. Aber es ist natürlich ein Problem, dass es immer mehr Regierungen gibt und auch immer mehr Parteien im Europaparlament, die sich jetzt nicht sehr dafür engagieren oder die auch die Klimaziele in Frage stellen. Und das ist, wie gesagt, eine der großen Herausforderungen für ein Land wie Dänemark, das sich aber weiterhin dafür einsetzt.
Dänemark ist zuletzt ja auch wegen einer harten Einwanderungspolitik aufgefallen. Wird diese Haltung auch Einfluss auf den Umgang mit Migration in der EU haben? Erwarten Sie das?
Ja, das erwarte ich tatsächlich. Dänemark war ja, was die Migration angeht, auch schon in den letzten Monaten, Jahren sehr im Mittelpunkt und hat ja auch viel da vorangetrieben. Und das ist, glaube ich, auch eine der Themen, die jetzt in der Ratspräsidentschaft Schwerpunkt sein werden, dass die EU auch eine restriktivere Migrationspolitik umsetzt und durchführt. Und auch da kristallisiert sich immer mehr auch heraus, dass es durchaus Mehrheiten dafür gibt in der EU.
Da haben wir ja auch eben gerade schon drüber gesprochen, über die Polen, die eben jetzt auch die Grenzkontrollen hochziehen wollen. Bei allem Anspruch und Elan, machen Ratspräsidentschaften denn einen wirklichen Unterschied? Oder liegt die Führung am Ende eben bei den Institutionen, also beim Präsidenten des Europäischen Rates, das ist Antonio Costa, oder bei der Kommissionspräsidentin von der Leyen oder eben beim Parlament?
Ja, also ich glaube, man darf Ratspräsidentschaften nicht überschätzen. Am Ende sind das vor allem drei Aufgaben, die eine Ratspräsidentschaft hat. Einmal setzt sie die Agenda für den Rat. Also sie kann schon durchaus beeinflussen, welche Themen besonders oft oder besonders viel Bedeutung bekommen in Diskussionen. Aber vor allem ist sie dazu da, um zwischen den Mitgliedstaaten zu vermitteln, also als ehrliche Maklerin und auch um mit den anderen Institutionen, dem Parlament und der Kommission als Ratsvertreter zu verhandeln. Also es ist eigentlich eher eine Position, die dazu da ist, Kompromisse zu schmieden und die Mitgliedstaaten quasi auf eine Position zu bringen. Aber eben dadurch, dass man Prioritäten setzen kann, kann sie ein bisschen beeinflussen, welche Themen mehr und welche weniger diskutiert werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass eine Ratspräsidentschaft, die ja auch nur 6 Monate dauert, wirklich bestimmt, was in der EU passiert.
Soweit der Blick der Europarechtlerin Thu Nguyen vom Jacques Delors-Centre im Gespräch, wie sehr Dänemark mit der Ratspräsidentschaft Europa anführen kann. Und damit enden auch unsere Themen des Tages heute an diesem 1. Juli mit 2 Schwerpunkten. Der Blick nach Europa und natürlich die Hitze. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend.